pädagogisches Dreiecksgespräch. Herzlich willkommen zu unserer sechsten Podcast-Folge des pädagogischen Dreiecksgesprächs. Mein Name ist Elena Ganz, Spitzname Leni, und mit mir sind Wilfried Grüßinger.
Hallo.
Und Sebastian Pflüger.
Hallo alle beisammen.
Im heutigen Gespräch. Wir drei arbeiten beim Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe in den Kinder- und Jugendhäusern Ostadt und Rindheim sowie in Sebastians Fall der Computerspielschule Karlsruhe. Und heute wollen wir uns dem Thema digitaler Sozialraum widmen. Das ist schon vielleicht in den früheren Folgen ein-, zweimal angeklungen. Und wir wollen uns heute dem Thema widmen, weil wir einfach gesagt haben, seit diesem Lockdown in der Corona-Krise ist es so, dass wir natürlich in unserer offenen Kinder- und Jugendarbeit weiterhin den Kontakt mit unseren Besuchern und Besucherinnen halten wollen und dass das natürlich vermehrt über die sozialen Netzwerke möglich ist. Und heute haben wir die Moderationsrolle mal getauscht, einfach weil ich denke, dass da Willi und Sebastian mehr dazu sagen können. Ja, dann würde ich schon mit unserer ersten Frage starten und das wäre, Willi, könntest du vielleicht mal so einen kleinen Abriss geben, was bedeutet eigentlich realer Sozialraum?
Ja, also man redet ja in der offenen Kinder- und Jugendarbeit auch von Sozialraum orientiert. Da ist auch die gute Frage, was ist ein Sozialraum? Und zwar muss man sich das vorstellen, das ist ja eher im ideellen und nicht im materiellen Sinne. Ja? Also überall, wo Menschen miteinander kommunizieren und interagieren, dann bilden sie sozusagen ein Netzwerk und dann spricht man so von einem Sozialraum. Das heißt, das hat dann auch eine räumliche Dimension. Das wäre so mal ganz vereinfacht gesagt, die Sozialraum.
Also das heißt auf der einen Seite, dass das Individuum, der Kontakt mit den anderen, dass dieses den Sozialraum prägt, seinen.
Genau, das bildet dann sozusagen, der entsteht durch diese Kommunikation in Interaktion. Und wenn wir, sagen wir mal, von Sozialraumorientierung sprechen, im fachlichen Kontext der offenen Kinder- und Jugendarbeit, dann sagen wir ja, wir betreten beispielsweise auch, gerade bei der aufsuchenden Arbeit, Sozialräume von Jugendlichen, beziehungsweise in Jugendhäusern wird ein Sozialraum mit inszeniert. Das heißt, das Jugendhaus ist zwar auch schon an sich ein Raum, ja, aber wenn verschiedene Gruppen in verschiedenen Räumen, sagen wir mal, oder in verschiedenen Positionen im Jugendhaus sich aufhalten, dann bilden die für sich wieder einen eigenen Sozialraum. So kann man sich das vorstellen.
Also auch schon eine Unterscheidung zwischen einerseits dem faktischen Raum eben, der mit Mauern begrenzt ist, aber auch, dass eine Fläche einen Sozialraum bilden kann.
Genau. Und da haben wir halt natürlich immer die Anforderung, diesen Sozialraum wahrzunehmen und auch dann zu akzeptieren, zu respektieren und zu gucken, wie können wir, sagen wir mal, die vielleicht auch hier und da einen Sozialraum mit begleiten, beispielsweise eine Clique an sich bildet ja auch einen Sozialraum. Und wenn man dann weitergeht, an cliquenorientierte Jugendarbeit denkt, dann ist ganz klar, dann ist die Clique der Raum, in dem ich agiere mit der Clique und dann was inszeniere oder dort eben meine pädagogischen Ziele umsetze. Cliquenorientierte Jugendarbeit wäre da ein Stichwort.
Jetzt will ich aber auch mal natürlich wissen, wie ist das mit digitaler Sozialraum? Was ist da der Unterschied, Sebastian?
Ja, wenn man erst einen digitalen Sozialraum denkt, muss man sich von diesen geografischen und räumlichen Grenzen erstmal verabschieden. Die sind da natürlich überhaupt nicht vorherrschend, weil warum auch? Das bedeutet, ich kann mit ganz vielen Menschen in Kontakt sein, die gar nicht in meiner näheren, reellen Umgebung ich anzutreffen habe. Das kann dadurch schon mal wegfallen. Und der digitale Sozialraum wird eher darüber definiert, über welche Kommunikationsmedien ich quasi in Kontakt stehe mit den anderen und wie ich mit ihnen kommuniziere. Wenn ich zum Beispiel verschiedene Programme benutze, dann bilde ich da einen Sozialraum, wie bei Discord. Wenn ich da hauptsächlich aktiv bin, bin ich jedoch nur auf Facebook aktiv, kreiere ich da mehr oder weniger einen digitalen Sozialraum, mit dem ich da dann in Interaktion mit anderen Menschen stehe, die nicht unmittelbar oder zwangsläufig in meiner näheren Umgebung wohnen müssen. Wie jetzt in der Definition eines klassischen Sozialraums, wenn man an diesen denkt.
Ich fand mal bei einer Sitzung von uns schön, da hast du den Vergleich gebracht, wie früher mit der Brieffreundschaft, dass das natürlich jetzt auch einen viel schnelleren Weg hat hier im Digital, ne? Dass ich mich viel schneller vernetzen kann.
Ja, das Beispiel habe ich dargebracht, als es darum ging, um diese Freundesbewertung. So eine Diskussion kommt man natürlich auch immer drauf, wenn man jetzt davon ausgeht, dass viele Jugendliche vielleicht Menschen nur oder andere Leute nur in diesen digitalen Netzwerken oder Sozialräumen kennengelernt haben. Das heißt, die noch nie wirklich face-to-face getroffen haben. Und früher bei einer Brieffreundschaft war das auch so. Ich habe mit dem in einer Beziehung einen Kontakt aufgebaut, den ich so noch nie getroffen habe. Und so passiert es in diesen digitalen Sozialräumen natürlich auch und ein Stück weit auch schneller und einfacher, weil die jetzt natürlich überall vorhanden sind. Und so kann halt auch jeder nach seinen eigenen Bedürfnissen und Interessen sich so einen gezielten Sozialraum auch suchen. Nach den Interessen, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz großer Manga-Fan oder Anime-Fan bin, dann suche ich mir halt ein Online-Forum oder eine Diskussionsplattform, wo es hauptsächlich um dieses Thema geht und vernetze mich dann dort mit den Menschen, die da unterwegs sind. Und das Wichtige ist aber auch hierbei, dass wie bei so einer Brieffreundschaft man diesen digitalen sozialen Raum nicht losgelöst vom realen sehen kann, denn die gehen ineinander vernetzt einher, weil natürlich auch da Kommunikation stattfindet und diese auch Auswirkungen auf das direkte Miteinander auch hat oder wie ich mich ausprobiere oder wie ich meine Meinung entwickle zu bestimmten Themen, die mir jetzt im Alltag begegnen.
Was ich noch ergänzen würde, ist, dass wir beim digitalen Sozialraum ja auch eine Enträumlichung im Sinne von Ort, also Stadtteil, Dorf, wie auch immer, haben. Also das Internet ist sozusagen zeitlich und räumlich entgrenzt und das macht es nochmal ganz spannend. Das finde ich nochmal erwähnenswert. Und damit verliert auch der Ort an sich zunehmend auch an Bedeutung für die Ausgestaltung von sozialen Beziehungen.
Mhm. Sebastian, du wolltest auch noch was sagen?
Ja, ich würde es nur anmerken, dass auch dieser Zeitfaktor auch da ist. Also da habe ich auch irgendwo gelesen, ein schönes Zitat, dass die Gegenwart ist quasi, also Vergangenheit und Zukunft wird zur Gegenwart, allein auch durch das Internet, weil einfach alles immer permanent da ist und stattfinden kann und auch diese Kommunikation darüber hinaus stattfinden kann in diesen Sozialräumen, wenn ich selbst nicht in dem Moment mit agiere in diesem Sozialraum, aber trotzdem darin diskutiert werden kann. Also es wird, dieser digitale Sozialraum ist einfach sehr viel losgelöst von klassischen Regeln, die man eigentlich damit verbindet.
Ich fand auch gut die Wertigkeit, wo das Sebastian gerade angesprochen hat, eben ich kann nicht danach gehen, dass das eine wertvoller ist als das andere, also dass ich unbedingt einen Face-to-Face-Kontakt brauche, sondern dass genauso eine Wertigkeit sein kann, dieses Netzwerk oder diese Kommunikation auf dem PC oder Smartphone.
Und es, was ich auch noch spannend finde als Ergänzung ist, dass ich die Möglichkeit habe, Kontakt zu Personen mit ähnlichen Interessen und Vorstellungen oder auch mit Problemen unabhängig davon zu haben, wo die herkommen. Also das, was auch Enträumlichung meint. Ich kann jetzt quasi auf der ganzen Welt irgendwelche Leute treffen, nehmen wir, wie jetzt der Sebastian schon gesagt hat, die Manga-Szene, ja, und mit denen kommuniziere und es ist eigentlich recht schnell und unabhängig von dem, wo die herkommen. Das finde ich eigentlich auch ein sehr spannendes Element vom digitalen Sozialraum. Das heißt, ich habe einen Zugewinn von meiner Gestaltungsfreiheit und das ist ein klarer Vorteil.
Und mich persönlich ausleben zu können, ne? Also ich kann mehreren Interessen ja nachkommen und bin da irgendwie nicht verpflichtet, irgendwie an einem bestimmten Ort zu sein.
Und ich kann mich in jedem Sozialraum neu selbst erfinden wieder. Da ich ja unbedarft, also ich gehe als blankes Blatt quasi da rein in den Raum und wie ich mich dort präsentiere, entscheide ich erstmal ich selbst, wie ich da auftreten möchte. Und so kann ich mich natürlich auch ganz anders präsentieren, weil wenn ich mir da einen neuen Sozialraum suche, habe ich neue Möglichkeiten und gehe ich ohne Meinung oder Vorbelastungen rein. Im Vergleich jetzt zu, wenn ich jetzt an meinen direkten Sozialraum denke, meine Nachbarn oder Menschen, die ich schon seit Jahren kenne, die kennen mich schon, die wissen, wie ich bin, aber in so einem Raum erschließe ich mir sehr schnell neue Möglichkeiten, auch mich selbst auszuprobieren und dahin Erfahrungen zu sammeln, wie man dann zum Beispiel unterschiedlich agieren kann oder argumentieren kann.
Ich finde auch noch gut, weil das Sebastian auch gerade sagt, ich kann dort auch eine Identität entwickeln, also eine Teilidentität von mir. Und das, denke ich, ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Ich kann in diesem digitalen Sozialraum einfach nochmal meine Identität erweitern, wenn man jetzt beispielsweise an Online-Games denkt oder so. Oder auch, wenn ich irgendwelche Foren besuche, wo es um bestimmte Themen geht. Und das ist, denke ich, auch nochmal ein ganz spezieller Bereich in diesem digitalen Sozialraum.
Aus dem soziologischen Aspekt heraus, also in der Jugendphase geht es ja genau um diese Entwicklungsaufgabe, eine eigene Identität zu entwickeln, herauszufinden, wer ich bin und wer ich sein möchte.
Genau. Das finde ich auch wichtig, dass wir in der Fachdiskussion uns das auch bewusst sind. Dass es eine Entwicklungsaufgabe von Jugend ist, Identität zu entwickeln und dass das auch und im großen Maße auch im digitalen Sozialraum stattfindet.
Jetzt ist natürlich, wie ich schon vorhin gesagt habe, mit der Corona-Krise einhergegangen, dass wir angefangen haben, wie können wir unsere Jugendliche weiterhin irgendwie mit denen in Kontakt treten und haben uns natürlich auch dann in den digitalen Sozialraum getraut und sind auf Instagram vermehrt aufgetreten. Was sind so die Sachen, wo er sagt, oh, das sollte man beachten, wenn man da jetzt als Einrichtung mit unserer Aufgabe auftritt bei denen?
Ich finde, dass man sich auch ein bisschen dann klar macht, nach welchen Regeln dieser Sozialraum funktioniert. Also nach welchen Kommunikationsregeln vor allen Dingen. Was passiert da? Über welche Themen werden da sich ausgetauscht? Was wird da groß publiziert? Jetzt ist Instagram natürlich nicht das Medium, um zu sagen, hier veröffentliche ich große wissenschaftliche Publikationen und so Dinge, sondern es geht ja eher um ein bisschen eine Selbstdarstellung und Selbstwahrnehmung auch. Und so funktioniert zum Beispiel ein TikTok oder so wieder ganz anders oder ein Facebook. Und das muss man sich im ersten Schritt erstmal noch vergegenwärtigen. Was passiert auf der Plattform? Wofür ist die gedacht? Und wie funktioniert das da eigentlich? Was ist diese Netiquette eigentlich dort?
Und was ich auch wichtig finde, ist, und das wäre jetzt vielleicht auch so die Zeit, darüber nachzudenken, wie ist denn die Rolle des Pädagogen, des Sozialarbeiters, Erziehers, ja, in diesem, wenn er in diesen digitalen Sozialraum von Jugendlichen eindringt, ja? Und, oder den mit sagen wir mal, mitprägen will oder mit gestalten will. Und da, denke ich, ist es wichtig, ein Profil für sich selber zu entwickeln. Also für die offene Kinder- und Jugendarbeit beziehungsweise für die Pädagogik. Also auch die zu erkennen, wo sind wir denn da? Und da kann man durchaus auch, sagen wir mal, konträr diskutieren. Also was ich finde, was wir nicht sind, das sind zum Beispiel, wir sind keine Influencer und wir sind keine YouTuber und das ist nicht unser Job dort und das werden wir auch aus Sicht der Jugend nicht sein, sondern wir sind Begleiter dort und wir müssen jetzt unser eigenes Profil entwickeln.
Was wäre für so ein Profil wichtig in deinen Augen?
Dass wir eine Kernkompetenz haben, die nur wir haben. Also das ist ja bei Profil eigentlich immer interessant, also dass wir sozusagen für die Jugendlichen in einer bestimmten Rolle angesehen werden und die halt wir erfüllen können und die halt eben der YouTuber, die Influencer oder sonst eben nicht erfüllen können. Ich habe da immer ein gutes Beispiel und Sebastian kann das sicherlich noch mehr erzählen vielleicht, dass wir bei der Computerspielschule für die Gamer die Rolle des Erwachsenen haben. Wir repräsentieren dort die Erwachsenenwelt und wie wir die Games als Erwachsene einschätzen. Und das finden sie nur bei uns und das ist denen eminent wichtig. Und genau aufgrund dieses Profils und dieser Rolle nehmen sie auch gern mit uns Kontakt auf. Und ich bin kein super Gamer, ja, und ich bin kein Let's Player oder so, aber ich bin Erwachsener, der sich bei Spielen auskennt und der Positionen und Haltungen vertreten kann. Und genau die wollen sie wissen.
Also Authentizität habe ich jetzt gerade rausgehört. Und was meinst du noch, Sebastian?
Ja, um jetzt bei diesem Beispiel Computerspielschule zu bleiben, auch jemand, der von der Szene auch Ahnung hat, an der das aber auf Augenhöhe betrachtet. Und das ist ja immer diese Kernkompetenz auch dieser offenen Arbeit, dass wir auf einer Augenhöhe mit den Jugendlichen kommunizieren. Und natürlich unsere eigenen Werte- und Moralsysteme und so weiter haben, aber jetzt erstmal, wenn die zu uns kommen mit dem Bedürfnis, erstmal denen zuhören und uns das erklären lassen und dann darüber hinaus über das Gespräch, über gewisse Dinge mit ihnen dann auch besprechen und diskutieren und dass wir diesen Austausch ermöglichen und stattfinden lassen für die Jugendlichen. Dass da eine erwachsene Person ist, mit der ich mich unterhalten kann, die mich versteht und die Ahnung davon hat und bei der ich jetzt auch erstmal da kann man bei uns ja nichts erstmal falsch oder richtig machen, sondern ihr erzählt uns einfach mal und wir gehen da völlig wertfrei an die Sache. Das ist wieder eine aufsuchende Arbeit. Wenn ich aufsuchende Arbeit mache und mich in einer gewissen Szene bewege, dann habe ich nicht die Rolle, das Ordnungsamt zu spielen oder so oder das gut oder schlecht zu sagen oder zu verurteilen, sondern ich akzeptiere es und bin dort in der Szene erstmal aktiv und nehme dann die Rolle des Außenstehenden ein, indem sie sich mit mir auch reimen können und auch austauschen können. Aber ohne, dass das jetzt wie in diesem klassischen Lehrerverhältnis oder Eltern-Kind-Verhältnis stattfindet.
Ich würde gerne auch noch was dazu ergänzen, weil das, was Sebastian sagt, eminent wichtig ist. Und zwar, dass wir uns da auch klar sind, wir dringen in den Raum von Jugendlichen ein, also in den Sozialraum. Und da haben wir manchmal auch nichts verloren. Und das sind Gäste. Und ein gutes Beispiel ist, wenn man sich die Entwicklung von Facebook anschaut, wo am Anfang, als wir schon recht früh mit unseren professionellen Profilen da drin waren, hat man gemerkt, je mehr Erwachsene in diese oder Ältere in diese Facebook-Community eingedrungen sind, umso mehr sind die Jugendlichen da raus, weil die wollten da eigentlich nicht Erwachsene haben. Und das ist, denke ich, schon wichtig. Das heißt, die Jugend hat nicht unbedingt also Spaß daran, dass Erwachsene, die Erwachsenenwelt sie wieder im Digitalraum kontrolliert bzw. beobachtet oder kommentiert oder bewertet. Das heißt, da müssen wir sehr sensibel sein.
Und uns ist aber auch im Klaren sein, dass auch immer noch wir von Kindern und Jugendlichen reden, die auch Freiräume brauchen und sich selbst Freiräume schaffen. Und diese Freiräume halt jetzt dann nicht mehr von in einem urbanen Umgebung so aussehen, dass sie in den Wald gehen und eine Hütte bauen, sondern dass sie sich diese dann in diesen digitalen Netzwerken und Räumen suchen. Und wir da jetzt nicht auch mit Gewalt und finde ich auch ein Stück weit nicht das Recht haben, da rein zu preschen und die da wieder zum Stück weit zu vertreiben oder auf die Fahne schreiben, hey, hier sind jetzt auch wir, beschäftigt euch mit uns bitte, weil wir jetzt hier sind. Man muss da einfach auch verstehen, wie dieses Medium funktioniert und dieses Sozialraum. Und dass manche von diesen Räumen auch unpraktisch sind oder nicht geeignet sind für die Sozialarbeit oder für uns, um sich da zu bewegen. Weil da eher dann klassische Dinge wie Influencer stattfinden, die dann irgendwelche Witze oder Gags oder Pranks oder so weiter hochladen. Das ist ja nicht unsere Rolle oder Aufgabe.
Ab wann würdest du dann sagen, würdest du jetzt für dich beschließen, nee, da passen wir jetzt gerade nicht rein?
Also ich finde zum Beispiel, dass jetzt für auch, wenn ich für die Computerspielschule auch spreche, sowas wie auf TikTok zum Beispiel, da finde ich, was ist da der große Mehrwert, was man da noch publizieren könnte, was nicht schon auf anderen Netzwerken oder so funktioniert. Also wenn ich mir TikTok angucke, ist ja das Hauptargument oder Funktion von TikTok eine Selbstdarstellung über verschiedenste Dinge, sei es irgendwelche Pranks, die ich mache, irgendwelche witzigen Videos oder irgendwelche Challenges, die sich daraus entwickeln. Oft liegt der Ursprung in diesen Tänzen, wo man so eine Art wie bei der Mini-Playback-Show das macht, wo ich ein Lied abspielen lasse und dann übe ich eine Choreografie darauf ein. Und das hat eine ziemlich breite Welle losgetreten, dass das natürlich viele schön und ansprechend finden, vor allem auch in einer weiblichen Zielgruppe hauptsächlich. Natürlich tun sich da jetzt auch mittlerweile auch ganz viele Influencer, die da sehr viele Follower haben mit Millionen und so weiter, wo man sich auch manchmal fragt, okay, was für einen Inhalt produzieren die da eigentlich? Das ist relativ nichtssagend. Und da finde ich, also, da wüsste ich jetzt auch nicht, was da jetzt die Computerspielschule als solches da groß vorantreiben sollen müsste. Oder auch da publizieren.
Ja, oder auch offene Kinder- und Jugendarbeit. Ich finde, da haben wir eigentlich vielleicht auch nicht wirklich was verloren. Da kann man vielleicht die Kinder und Jugendlichen, da komme ich vielleicht so ein bisschen zu einem praktischen Part, ja. Die Kinder und Jugendlichen können sich da austoben. Das denke, finde ich auch okay. Und da kann man sie vielleicht auch begleiten. Aber ich glaube nicht, dass wir da in TikTok, ich rede jetzt nur von TikTok, dass wir da rein sollten.
Ich finde wichtig, dass wir wissen, und das immer wieder, was unsere Profession ist, unsere Rolle, damit wir darüber Bescheid wissen. Also es gibt diesen Sozialer, wir wissen, wie er da funktioniert, müssen aber selber nicht drin auftreten. Aber wissen, welche Themen da besprochen werden und können dann, wie Lia sagte, die Jugendlichen dabei unterstützen. Oder dass sie auch wissen, hier ist jemand, an den können sie sich wenden, wenn sie irgendwelche Probleme in diesem Medium haben oder dann negative Erfahrungen gemacht haben. Das kann ja auch passieren.
Ich versuche es jetzt mal auf die allgemeine Situation einfach einzugehen. Wir sind jetzt auch aufgetreten auf Instagram, wir zeigen uns, das ist ja das, was ihr meint, mit unseren Sachen, die wir auch anbieten würden in unserem Alltag, in unseren Angeboten. Ihr würdet aber dann im Prinzip abraten, wenn man merkt, es lässt sich nicht mehr mit meinem beruflichen vereinbaren, mit meiner Profession, mit meiner Haltung Und wenn ich merke, dass die Jugendlichen gar nicht darauf reagieren, sondern eher abweisend eine Haltung einnehmen. Ist das so richtig, oder?
Ja.
Also wenn ich jetzt merke, alle Bilder, alle Beiträge, die ich mache in Instagram, würden von denen nicht angenommen werden und sie folgen dem Ganzen auch nicht mehr, dann wäre so ein Moment da, wo man sagen muss, vielleicht passt da auch meine Arbeit gerade gar nicht rein?
Ich denke, das ist eine gute Frage, Leni, die du stellst, weil das verunsichert viele Kollegen und das uns ja auch teilweise. Ja, das haben wir auch schon im früheren Podcast schon thematisiert. Deswegen sage ich, oder aus dieser Arbeit der letzten Monate, aber auch Jahre, weiß ich mir, wir sind gut, wenn wir unser eigenes Profil da entwickeln. Wenn wir einen Bereich abdecken, den niemand anders sonst so in dem Maße abdeckt. Und da müssen wir eben auf die Suche gehen. Und da müssen wir sensibel sein, was könnte das sein? Wir haben jetzt eigentlich, wenn man das so beobachtet, was die Kollegen oder wir auch tun, wir haben die Nicht-Online-Welt im Jugendhaus gerade in die digitale Welt übertragen, beispielsweise indem, dass wir Kochangebote gemacht haben, virtuell, oder Bastelangebote virtuell, oder Quiz virtuell und so. Das ist eine Möglichkeit. Ich finde die eigentlich ganz gut. Ich denke, es gibt, wenn wir das dann mal richtig analysieren, gibt es sicherlich Bereiche, die weiterhin bestehen sollten, bleiben können, weil sie einfach auch gut sind. Und es gibt vielleicht Bereiche, wo wir uns vielleicht auch zu viel davon versprochen habe, weil da die Face-to-Face, also diese Nicht-Online-Situation, halt doch mehr hergibt. Ja? Also und nur ein Videotutorial über bestimmte Sachen anzugucken, kann gut sein, dass das halt dann nicht funktioniert, weil man da einfach diesen Face-to-Face-Kontakt braucht. Und diese Analyse müssen wir machen. Und da müssen wir gucken, wie können wir in dem digitalen Bereich eben, in diesem Sozialraum eben, uns da einbringen. Und da sind wir auf der Suche. Und das, denke ich, ist wichtig, auf der Suche zu sein. Und da darf es auch gescheitert werden, ist ja völlig klar. Aber momentan sind wir eben noch in dieser Phase, wo wir noch auf der Suche sind, würde ich jetzt mal einschätzen.
Ja, also da gibt es auch noch keine, finde ich, Musterlösung, wie es funktionieren kann. Und auch hier muss ja auch gesehen werden, in welchem Kontext, in welchem Sozialraum quasi ist denn mein Jugendhaus eigentlich? Was ist denn meine Zielgruppe? Mit wem kommuniziere ich eigentlich? Wer ist denn eigentlich mein hauptsächliches Klientel? Und so kann sich das natürlich auch wieder von Stadtteil zu Stadtteil oder von Stadt zu Stadt und so weiter auch völlig unterscheiden, was da jetzt angesagt ist und was nicht und was wo funktioniert und wo nicht. Und wir dürfen auch nicht in diese Falle tappen zu sagen, hey, das Internet ist ja allgegenwärtig und alle haben ihre Smartphones und so weiter, deswegen kann ja das theoretisch jeder dann wahrnehmen oder kann uns sehen. Ist halt auch nicht so, weil es bedeutet immer noch, je nach Programm oder was ich benutze oder Kommunikationsmedium, brauche ich auch eine gewisse Kompetenz dafür, das zu nutzen erstmal und zu verstehen oder das als Nutzer nutzen können. Und da muss ich mich anmelden mit einer E-Mail, da muss ich den richtigen Kanal oder Channel finden, wenn man jetzt von Discord spricht zum Beispiel, ein Online-Kommunikationsprogramm und so weiter. Also es ist auch nicht einfach selbstverständlich, dass es jeder auf einmal nutzen kann. Und wir reihen uns ja auch noch, wenn wir diese ganzen Posts machen und erstellen, ja auch in dieses Angebot noch mit ein, die Medien publizieren. Also noch vor der ganzen Corona-Zeit war ja auch oft immer diese Krise oder verschiedene Stimmen von vielen. Ja, da ist doch eh zu viel, da blickt man ja schon gar nicht mehr durch und das ist eine Reizüberflutung und so weiter. Und jetzt springen wir ja auch noch exakt in diesen Pool mit rein und erstellen da ja auch nochmal mehr Angebot mit rein. Das muss man sich auch ein bisschen vergegenwärtigen. So, ab wann nerv ich eigentlich mehr in so einem Raum, wie dass ich da produktiv was dazu beitragen kann?
Ich habe jetzt nur gerade, ich denke, ich will jetzt nicht so arg negativ die Diskussion in eine Richtung lenken. Ich finde auch, es bietet ja eigentlich auch ungemein Potenzial oder echt auch Möglichkeiten, unsere Arbeit auch da voranzubringen. Wo seht ihr da Potenziale für euch, wo er sagt, ja?
Also ich habe, wie gesagt, vorhin schon das Beispiel bei den Gamern finde ich ganz wichtig. Da haben wir halt auch schon jahrelange Erfahrung, eben der Erwachsene zu sein, der berät, der begleitet und der aber nicht wertet, sondern der Einschätzungen trifft und die sozusagen, da geht es um eine Haltung und der eben die Jugendlichen dann ihre Erfahrungen machen lässt. Und dieses Vertrauen, wenn das Vertrauen da ist von den Jugendlichen, dann klappt es auch. Also das ist ja auch die Erfahrung, die wir im Gamer-Bereich haben. Und wenn wir jetzt in die anderen Bereiche gehen, wie Instagram und so, da gibt es schon zum Beispiel, also bisher auch gute Erfahrungen, was die Chats anbelangt. Also diese, wenn wir mit Jugendlichen darüber kommunizieren, sehen wir da auch genau die Position, die ich beschrieben habe, dass wir halt Erwachsene sind, an die man sich wenden kann und die erstmal unverbindlich, wie auch in der Offline-Welt, sage ich mal, unverbindlich Einschätzungen treffen können. Und das tut, glaube ich, auch ganz gut. Also ich stelle jetzt gerade in den letzten Wochen eben auch fest, dass bestimmte Jugendliche das uns da sehr nutzen und auch brauchen. Aber die kommen auf uns zu. Das ist nochmal ein Unterschied. Wir bieten ihnen ja nur Sprechstunden an im virtuellen Raum. Und wer dann will, kommt auf uns zu. Und wir gehen nicht auf die zu. Das ist das, was Sebastian auch so ein bisschen meint. Also wir können ja niemanden nerven, wenn jemand auf uns zukommt. So. Also das, denke ich, ist nochmal ein wichtiger Punkt.
Wir bieten quasi digitale Kontaktzeiten an, in denen sie uns erreichen können, indem wir mit Rede und Antwort auch zur Verfügung stehen. Das heißt, zu den Sprechstunden oder auch teilweise darüber hinaus, wenn man dann separate Termine vereinbart. Ein schönes Beispiel finde ich aus der Gemüsespielschule, wie ich es vor, ich glaube in Folge 2 oder 3 gesagt habe, war eines dieser meiner schönsten Online-Erlebnisse, wo ich mit einem Jugendlichen zusammen über 6 Stunden lang seinen PC zusammengebaut habe. Also da saß ich halt bei mir zu Hause an meinem PC, habe mit ihm über Skype Videokonferenz gemacht und habe ihm Schritt für Schritt angeleitet, wie er seinen PC zusammenbaut. Und noch im Schritt vor diesem Zusammenbau natürlich auch beraten, was macht Sinn, sich anzuschaffen einfach. Und ich bin halt kein Händler, ich möchte mir nichts verkaufen, deswegen überteuert es. Und er hat ja nur ein begrenztes Budget zur Verfügung gehabt. Und dass man so halt als Erwachsener in seiner Kernprofession dann sagt, okay, hier können Sie sich an uns wenden. Und hier, Sebi, ich brauche da Hilfe, ich möchte es, brauche das, habe aber nur so und so viel Geld zur Verfügung. Zum Beispiel kannst du mir da helfen oder mir was raten oder das unterstützen. So als ein Beispiel.
Also ist das dein Potenzial, wo du sagst, ja, da kann die offene Kinder- und Jugendarbeit echt noch was abschöpfen im Sinne von einfach auch im digitalen Raum jemanden begleiten zu können.
Das auch ein großes Stück weit. Also da das auch öffnen noch für andere darüber hinaus, die vielleicht nicht so immer ins Haus kommen können.
Und wo ich auch noch ein Potenzial finde, wenn ich es doch ergänzen darf, ist so die Wechselwirkung zwischen dem digitalen und dem nicht digitalen Raum. Ja? Die können wir jetzt herstellen. Also wir können quasi, wenn die Corona-Zeit vorbei ist, wir können in dieser Nicht-Online-Welt mit Jugendlichen kommunizieren und wir können es dann auch im Digitalen ergänzen und mitmachen. Und da gibt es vielleicht auch noch Möglichkeiten, wenn man an Öffnungszeiten, Kontaktzeiten oder so denkt. Und das ist das, was ich vorhin auch gemeint habe, wenn man über Chats nachdenkt oder redet, ja, die können ja weitergehen hinterher. Wenn die Corona-Zeit vorbei ist, muss man ja nicht damit aufhören. Also da kann man ja genau da diese Wechselwirkung erzeugen. Das finde ich ein Potenzial, das da drin steckt.
Ja, und ich finde auch im Kontext unseres Bildungsauftrags, den wir auch haben, auch ganz, ganz wichtig, dass ganz, ganz viele Beteiligungsprozesse mittlerweile alle nur über digitale Online-Plattformen auch stattfinden und ablaufen, indem man sich auch dran beteiligen kann und dass man auch da dann Jugendliche hinführt. Denn jetzt geht man halt mit ihnen nicht mehr ins Rathaus zum Beispiel, zu einer Jugendkonferenz, sondern macht sie darauf aufmerksam, auf welchen Internetplattformen es welche Aktion zum Beispiel gibt und begleitet sie damit hin oder erklärt ihnen das dann, weil oftmals diese Programme oder Abstimmungstools oder wie auch immer auch nicht so einfach zu durchblicken sind erstmal und unterstützt sie auch dahingehend in diesem digitalen Raum, um sich da auch wieder für ihre Meinung und ihre Interessen eintreten zu können.
Wir sind schon bei einer halben Stunde. Vielleicht einfach nochmal abschließend und zusammenfassend, dass der digitale Sozialraum auch in unserer Arbeit schon wichtig ist und eine Chance bietet, da einfach auch noch unser Arbeitsfeld zu erweitern und dass man da auch neue Sachen ausprobieren sollte, aber genauso noch ein Gefühl dafür behalten sollte, wann produziere ich einfach nur etwas, das nicht zu mir passt und Sie wollen sich vielleicht ausprobieren und ich passe da nicht rein. Habe ich das so grob zusammengefasst oder gibt's da?
Nö, das hast du sehr gut gemacht, Leni.
Okay.
Ja.
Gut. Ich würde das vielleicht beibehalten und würde euch diese Woche nach eurem schönsten Online-Erlebnis fragen. Willi,
ja,
möchtest du
ja.
anfangen?
Ja, also ich habe heute eine große Konferenz, Videokonferenz, hat jetzt nichts mit Jugendlichen zu tun, mit Children for a Better World, die uns ja unterstützen im Bereich Kochen und Lebensmittel von Kinder und Jugendlichen. Und da haben wir halt, das waren glaube ich 50, 60 Einrichtungen bundesweit und haben uns ausgetauscht. Und es war eigentlich wirklich schön, dass man die Kollegen da auch über diesen Wege mal getroffen hat. Und es hat gut getan.
Sebastian?
Ich habe aus dem beruflichen Kontext diese Woche eigentlich gar nichts, nur im privaten. Das wird jetzt groß Pen and Paper spielen im digitalen Kontext und die digitalen Würfel meinem Charakter ziemlich wohlgesonnen sind in der Art und Weise, wie ich ihn spielen möchte. Also er ist ein großer Krieger, der kräftig zuhauen kann, aber an sich nichts anderes. Und das spiegelt mein digitales Würfelglück exakt wieder. Das sorgt halt immer sehr, sehr viel für die Belustigung der restlichen Gruppe. Das macht sehr viel Spaß.
Ich schließe mich heute dem Willi an. Es war auch bei mir so, wir waren am Montag, waren wir ja bei der AGJF in einer Sitzung. Das ist Fachverband für offene Kinder- und Jugendarbeit auch. Und da geht es halt darum, dass wir Baden-Württemberg weil sich gerade austauschen. Ich finde es eine echt tolle Sache, wenn ich mir überlege, dass ich mit so vielen Kollegen eigentlich mich austauschen kann, ohne dass ich jetzt im Prinzip meinen Arbeitsplatz verlassen muss. Und wir hatten auch eine Sitzung, Trägersprechstunde für unseren dualen Studenten. Und ja, ich finde es eine immense Zeitersparnis. Und ich wünsche mir eigentlich auch, dass es nach dieser Corona-Zeit auch so weitergeht, weil es viel schneller ist und ich kann mich auch viel besser absprechen, austauschen, beraten. Und es gefällt mir gerade richtig. Ja. In diesem Sinne würde ich jetzt dann auch zum Schluss kommen und würde nochmal das Schlusswort an meine Kollegen abgeben. Willi fängt nochmal an.
Ich war jetzt auch eine sehr interessante Podcast-Runde, muss ich sagen. Und ja, bleibt gesund und tschüss.
Ja, ich fand es auch ganz interessant und angenehm. Ich habe so gegen Ende gemerkt, dass ich mich so ein bisschen warm geredet habe auf einmal und deswegen auch die Zeit vergessen habe oder nicht mehr dran gedacht habe, dass wir schon bei 30 Minuten sind. Und freue mich, dass wir jetzt auch wieder eine Folge aufgezeichnet haben, nachdem wir eine Woche wegen Feiertag pausiert haben.
Ja, ich hoffe, meine erste Moderationsversuche waren jetzt nicht allzu schlimm und es lässt sich doch ganz gut anhören. Und freue mich, wenn wir wieder nach wie vor von euch Inputs oder Nachfragen oder vielleicht auch, oh, das Thema könnt ihr dann noch bearbeiten, das habt ihr vielleicht noch nicht irgendwie betrachtet, den Aspekt, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt weiterhin gesund oder werdet es und bis nächste Woche.